Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Konfetti und Krebs. Es ist so schön, dass du wieder dabei bist. Das heutige Thema ist Krebs und Kinder bzw. Krebs und Kinderwunsch. Und wir haben die Folge in Frankfurt aufgenommen, im Hotelzimmer bei unserem von uns sogenannten Krebsi-Klassentreffen, wo sich unheimlich wundervolle Ladies getroffen haben aus der Community. Und wir haben uns gleich eine von diesen unfassbar wundervollen Ladies geschnappt, und zwar die Elisa, und haben mit ihr die heutige Folge aufgenommen. Und ich möchte vorweg eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Und zwar wird es heute unter anderem um das Thema Sternenkinder gehen. Das sind Kinder, die entweder im Bauch der Mutter oder kurz nach der Geburt verstorben sind. Und wir werden heute in der Folge darüber auch einmal kurz sprechen. Und wenn du jetzt für dich feststellst, das ist irgendwie gerade gar nicht mein Thema, damit fühle ich mich gar nicht wohl emotional, dann bitte überspring die heutige Folge und freue dich umso mehr auf die Folge im Januar, die ein bisschen leichter sein wird, thematisch. Und für alle, die sich die Folge heute anhören, kann ich nur sagen, ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge, jetzt schon Wahnsinn, von Konfetti und Krebs, von unserem Podcast. Und wir haben heute eine ganz, ganz wundervolle, wunderschöne Gästin bei uns im Podcast, die liebe Elisa. Und Thema für die heutige Folge ist Krebs und Kinder, in Klammern Wunsch. Also es geht um Kinder, um Familie, das Leben mit Krebs quasi in der Familie und auch um das Thema Kinderwunsch. Und ja, Elisa, magst du dich vielleicht einmal vorstellen?
Ja, ich bin die Elisa.
Hi.
Genau, bin 36 Jahre jung und habe vor fast einem Jahr die Krebsdiagnose bekommen, Brustkrebs, genau. Und jetzt ist meine Akuttherapie vorbei und ich bin aber trotzdem noch in Behandlung, also bekomme auch weiter noch Immuntherapie und so weiter. Und
so ein rund kleiner Weg vor dir, glaube ich, ne?
Genau.
Ja. Darauf erstmal ein Sekt.
Prost!
Auf euch, ihr Lieben!
Genau. Aufs Leben!
Aufs Leben!
Die Deko auch schon passend im Hintergrund. Ja, vielleicht erstmal erste Frage zum Einstieg. Wie geht's euch so?
Also mir geht's blendend.
Sieht aber wirklich blendend aus. Also,
ja, Wahnsinn, ey.
Das ist schon unverschämt blendend, wirklich.
Nein, mir geht's tatsächlich relativ gut körperlich aktuell. Das macht auch viel aus irgendwie. Und psychisch, glaube ich, bin ich einfach froh, dass das Jahr bald um ist. Mhm. Also so die Endzeitstimmung, Endjahresstimmung.
Oh Gott, Endzeitstimmung hoffentlich nicht.
Also ja, ich freue mich einfach tierisch auf Weihnachten. Ich genieße die Weihnachtszeit total, die Adventszeit und ich sauge alles viel, viel, viel mehr auf als in den letzten Jahren. Und es gab auch schon einige dunkle, sehr dunkle Jahre, wo ich Weihnachten am liebsten ausfallen lassen wollte. Und ich zelebriere und koste das umso mehr aus. Und ich glaube, ich habe es einfach derbe übertrieben dieses Jahr.
Kann man gar nicht.
Mit dem vollen Programm und so. Und ja, ich bin einfach wunschlos glücklich, meinen Mann und meinen Sohn an meiner Seite zu haben. Schön. Und so tolle Freunde und einfach so unglaublich tolle Frauen in so kurzer Zeit kennengelernt zu haben.
Oh. Ja.
Das wollte ich einstudiert.
Geld gibt's später.
Nein, ich muss sagen, ich kann mich da komplett anschließen, so dieses von wegen dieser Weihnachtszeit, diese Vorweihnachtszeit gerade zu zelebrieren. Also ich kann das so gut nachvollziehen, weil letztes Jahr, da hatte ich halt eine Glatze und ich war wirklich in einer absoluten Akuttherapie. Mir ging es hundeelend. Ich weiß noch, Weihnachten an sich habe ich mehr geschlafen, als dass ich da war. Und dementsprechend ist halt diese Weihnachtszeit, so dieses wirklich einen Weihnachtsbaum kaufen, Weihnachtsbaum schmücken, mit den Kindern backen und so. Das nehme ich halt alles doppelt und dreifach so doll wahr als, oder wie im letzten Jahr. Und mir tut das ungemein gut, wirklich mal. Ich habe auch richtig Bock auf Weihnachten.
Ja. Schön. Ach cool, richtig gut. Ja, ich hatte letztes Jahr Weihnachten, war ich genau 4 Wochen aus der Chemotherapie raus. Ich habe auch neulich noch mal Fotos angeguckt. Ich hatte sehr viel mehr Gesicht auch noch zu der Zeit durchs Cortison.
Ja,
ich habe mich nicht so gefühlt, aber es war sehr viel Gesicht. Man hatte noch richtig, richtig kurze Haare. Und muss echt, also ich glaube, ich bin gerade so ein bisschen der Weihnachts-Grinch hier in der Runde. Nee, also ich muss echt sagen, letztes Jahr habe ich das viel, viel mehr aufgesogen, so als dieses Jahr. Vielleicht auch dadurch, dass ich schon wieder halt voll arbeite und irgendwie, es ist so, man ist schon wieder so in diesem Alltag so drin und Weihnachten läuft irgendwie gerade so ein bisschen nebenbei. Also ich habe auch schon alles geschmückt zu Hause und so Adventskranz und so, das zelebriere ich auch hart. Okay. Aber ich habe noch nicht so diesen Christmas-Vibe irgendwie gerade.
Ja, ich kann mir das vorstellen, wenn man halt wirklich diese Arbeit wieder hat und so und dieses wirklich ins Leben gekommen, mehr oder weniger. Ja. Ne? Ist natürlich auch sehr stressful auf jeden Fall und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass man nicht wie ich jetzt mit den Kindern mitten in der Woche Weihnachtsbaum kaufe.
Ich habe ja richtig Ruhe. Es ist wirklich so. Ich habe die letzten Jahre davor immer, bin ich da so durchgerannt und durchgehetzt und berufsbedingt habe ich das auch eigentlich immer nur im Beruf ausgelebt und da dann irgendwie den ganzen Adventskram gemacht und zu Hause bin ich da meistens erst kurz vom vierten Advent zugekommen, meinen Adventskranz aufzustellen.
Ja, richtig.
Und habe ich nur gestresst gefühlt, bin irgendwie losgerannt noch 3 Tage vor Weihnachten, um noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen und alles so, okay, ich muss jetzt noch, aber dann saß ich da halt Heiligabend und habe erstmal begriffen, okay, wir haben Heiligabend, das ist Weihnachten. Wo ist denn jetzt dieses Feeling? Ne? Wo ist denn dieser Glanz? Und jetzt ist das irgendwie schon viel früher da.
Ja, das stimmt. Ich habe auch letztes Jahr wie so eine Wilde diese Butterbrotpapiersterne gebastelt. Mhm. Also gefühlt, ich konnte die ganze Wohnung damit zuhängen. Ich war so richtig im Vibe. Genau. Ne? Ich habe so Sterne gebastelt und alles, alle möglichen DIYs von Instagram gemacht und so. Ja, und dieses Jahr denke ich so, ich habe Adventskranz, richtig gut von mir.
Sehr gut.
Ja, genau. Ines, so Sache entfolgen.
Ja, genau. Und schon entfolgt. Super.
Genau.
Ich habe eine Woche vor Weihnachten habe ich alle Geschenke besorgt. Das hatte ich noch nie. Mein ganzes Leben lang noch nie. Ich habe wirklich jetzt Donnerstagabend noch die allerletzten Fotogeschenke bestellt, weil musste man wegen der Abgabefrist. Und ich bin durch. Ich habe alle Weihnachtsgeschenke. Eine Woche vor Weihnachten.
Tiefsten Respekt. Ja, ja, ja. Okay, Elisa möchte jetzt die Folge verlassen.
Naja, Krebs muss halt auch was Gutes haben. Ja, genau. Krankheitsbedingt habe ich einfach mal Zeit für Weihnachten. So.
Genau, wir hoffen, wir haben euch Mut gemacht. Schöne Weihnachten. Tschüss. So.
Ja, aber dadurch, dass unser toller Podcast ja Konfetti und Krebs heißt, Konfetti haben wir es durch.
Vorbei mit Konfetti. Nehmt euch in Acht. Jetzt geht's los.
Nein, wir haben natürlich auch wieder vorab natürlich Fragen euch gestellt. Oder wir wollen wissen, was sind eure Fragen an uns? Und was sind eure Fragen an Elisa zum Beispiel halt auch? Genau. Ne? Und darunter war natürlich ein ganz großes Thema, wie es bei dir ist, dass du kurz nach deiner Entbindung ja quasi die Diagnose Brustkrebs dann bekommen hast. Ne? Mhm. Und wie das Leben vielleicht auch davor war. Und vielleicht magst du uns da ein bisschen was erzählen, uns mitnehmen.
Ja,
also die Diagnose war 5,5 Monate nach der Entbindung, genau, von meinem kleinen Sohn. Ich habe den Knoten halt selber ertastet unter der Dusche. Mhm. Und ich habe halt direkt ein ungutes Gefühl gehabt. Also ich weiß nicht, warum mir innerlich so die Alarmglocken im Kopf direkt angingen, aber ich habe auch noch gestillt voll zu dem Zeitpunkt, habe auch lange gebraucht, um voll stillen zu können, also mehrere Monate. Musste auch immer noch zufüttern und für mich war das ein riesen Erfolgserlebnis, dass ich dann irgendwann im Dezember endlich mal voll stillen konnte und dann habe ich Ende Januar halt den Knoten in der Brust ertastet. Mhm. Und jeder normale andere Mensch, jede Frau hätte wahrscheinlich gedacht, irgendwie verstopftes Drüsengewebe, Milchstau, was halt so typisch sein kann in der Zeit. Aber ich hatte keine Schmerzen und nichts. Ich hatte einfach diesen harten Knubbel. Und ich weiß nicht warum, es ist wie so eine weibliche Intuition. Ich habe es einfach geahnt und trotzdem natürlich nicht wahrhaben wollen und trotzdem auch nicht zugelassen. Also ich habe es nicht an mich rangelassen, aber ich habe irgendwie gleich bei der Ärztin angerufen, durfte sofort vorbeikommen, ohne Termin.
Oh,
und sofort Ultraschall gemacht. Und die hat auch ganz cool reagiert. Die hat mir natürlich nicht sofort gesagt, das sieht nicht gut aus. Ja. Sondern weil die hat auch nicht sofort mich beruhigt und gesagt, das ist wahrscheinlich nur ein Milchstau oder so. Sondern hat sich das angeguckt und meinte, das würde ich mal besser lieber abklären lassen im Brustzentrum. Hier ist die Überweisung.
Sehr gute Ärztin, ehrlich gesagt. Ne? Also wie oft hört man gerade bei stillenden Müttern so, machen sich keine Sorgen, es ist ein Milchstau zum Beispiel halt, ne? Oder eine kleine Milchdrüse, die sich da irgendwie verkapselt hat. Mhm. Weil ihr wisst ja, was ich meine. Ne? Also ganz viele Frauen werden ab diesem Punkt abgetan erstmal. Mhm. Von wegen, mach dir keine Sorgen, es wird auf jeden Fall alles andere sein, nur kein Krebs.
Und es ist ja auch also sehr schwer zu beurteilen, sagen die meisten Ärzte, weil das Drüsengewebe dann ja so verschwommen ist und so, also so verdichtet ist und so, dass man da halt auch nur ganz schwer was erkennen kann. Aber für sie war das, also im Nachhinein haben wir drüber gesprochen, meine Gynäkologin und ich, und sie sagte jetzt nochmal zu mir bei der ersten Nachsorge, sie hat es halt geahnt gehabt. Also sie hat ein ganz ungutes Gefühl. Und sie hat sich selber auch sehr erschrocken und hat wirklich sich zusammengerissen, das vor mir zu verbergen. Und das hat sie gut gemacht, weil sie hat wirklich bei mir keine übermäßige Angst oder Panik ausgelöst, sondern ich bin da ganz kontrolliert und ganz sachlich dran, aber ich bin auch in so einen Funktionsmodus sofort gerutscht. Also ich habe das sofort emotional von mir weggeschoben und habe gedacht, okay, du musst das jetzt abchecken lassen, du bist für dich selber verantwortlich und für deine Gesundheit, du gehst jetzt dahin, du lässt das kontrollieren. Und gar nicht an mich rangelassen. Das war direkt wieder so mein Funktionsmodus. Und das kannte ich schon von früher von mir. Ich wusste, das funktioniert. Und genau, dann habe ich mir bis zu dieser Stanzbiopsie, die war halt eine Woche später dann. Also ich habe sehr schnell einen Termin bekommen, Gott sei Dank.
Ich wollte gerade sagen, es ist ziemlich schnell auf jeden Fall.
Ja, also, da warten manche andere, wartet dann länger. Ne?
Ja, Privatpatienten. Ne? Muss ich ja
auch. Oh, da kommt es.
Jetzt kommt es raus.
Jetzt beenden wir die Folge.
Ja, nee, aber
sag mir die Kassenpatienten.
Genau.
Ja, nee, also eine Woche war schon echt gut. Ja,
ist wirklich gut, wirklich.
Ja, und irgendwie habe ich bis dahin versucht, das so zu verdrängen. Und ich war damals auch noch, ich glaube, es war meine Hebamme. Genau, meine Hebamme, die aber auch Heilpraktikerin ist. Bei der hatte ich sowieso noch mal einen Termin und die macht auch sowas wie Massage zur Entspannung und so. Also wie auch immer, auf jeden Fall. Hatte ich einen Termin bei ihr und habe das bis dahin so weggeschoben. Und dann habe ich ihr das so nebenbei beiläufig erzählt, weil sie ja auch meine Nachsorgehebamme war nach der Geburt. Und dann guckt sie mich an und meint so, Elisa, wie geht's dir denn jetzt damit? Und das war einfach 2 Tage vor dieser Stanzbiopsie. Und ich dachte mir, warum fragt sie mich das? Also ich habe bis dahin alles weggeschoben und dann war, warum fragt sie mich das? Und dann sind mir direkt die Tränen in die Augen gekommen. Und ich habe angefangen ja, okay, habe ich mir jetzt irgendwie gar keine Gedanken drüber gemacht.
Weil es so stark realistisch in dem Moment war? Oder wie?
Ja, weil ich einfach diesen Funktionsmodus hatte. Du gehst jetzt dahin, du ziehst das durch, ne? Du verbreitest keine Panik, auch nicht vor deinem Mann, nur vor der Familie nicht. Habe das sonst niemandem erzählt, halt wirklich nur meinem Mann, der wusste das. Und der hat sich die ganze Zeit wirklich fest daran geglaubt, dass das halt nur so ein Milchstau ist.
Ja, genau.
Genau. Also das, da war der
und das hätte ja auch immer noch sein können an dieser Stelle. Ne? Also das ist ja ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, dass man auch den Leuten von draußen sagen muss, nur weil man eine Stanzbiopsie bekommt, heißt noch lange nicht, dass sofort Krebs ist, dass das Ende ist sozusagen. Ne? Sondern halt, es kann bis dahin und noch alles sein.
Ne? Und ich hatte halt eine gute Freundin, die hatte das schon mal und zwar auch nach der Stillzeit und die habe ich noch ein paar Tage vorher gefragt deswegen, weil ich wissen wollte, wie so eine Stanzbiopsie ist und die hat mich total beruhigt und meinte, das tat ihr auch kaum weh und das war auch jetzt nicht so problematisch und im Nachhinein hat sich festgestellt, da hatte sich dann so Milch, ne, verkalkt, also so verkalktes Gewebe, Drüsengewebe irgendwie, das wurde dann, ich glaube, entweder kann das entfernt werden oder bei ihr hat es sich von alleine abgelöst oder aufgelöst.
Ja.
Das wurde aber festgestellt mit dieser Stanzbiopsie und dann hat sie mich halt total beruhigt deswegen war ich auch bis dato so total cool und bin dann auch ganz alleine dahin gefahren mit meinem Sohn, genau, weil mein Mann ja auch noch arbeiten gegangen ist, also der hat ja gearbeitet zu der Zeit, wo sollte ich dann hin mit so einem kleinen Würmchen, der war ja noch nicht in irgendeiner Betreuung. Also musste ich ihn dann auch noch mitnehmen und ich habe ja auch noch gestillt und so. Und dann war mein Sohn halt mit dabei und hat aber nur geschrien, ausgerechnet zu der Zeit. Und im Endeffekt hat die Oberärztin hat ihn dann die ganze Zeit im Maxikosi geschuckelt und hergeschaukelt, während ich da auf der Liege lag. Und dann hat das halt so ein angehender Assistenzarzt bei mir gemacht. Ja. Und ich muss wirklich sagen, er hat es halt einfach verkackt. Also ich glaube, es lag einfach daran, weil er das gemacht hat, nicht. Also die Ärztin war ja super kompetent, die hat auch nachher meine OP gemacht und so. Da lasse ich auch nichts dran, aber die war halt damit beschäftigt, meinen Sohn zu beruhigen und hat gleichzeitig ihm über die Schulter geguckt. Und er musste dann halt 3 Stanzen machen und das war dann halt, also es wird ja vorher betäubt und dann tat es aber halt auch ziemlich weh bei mir nachher, weil das halt schon relativ nah in der Mitte der Brust war, an der Brustwarze relativ nah innen drin, also der Knoten. Und bis dahin geht die Betäubung nicht. Also er hatte auch angeboten, nachzuspritzen, aber die hätte nur außen gewirkt. Und es war halt wirklich sehr, sehr schmerzhaft dann für mich. Und damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ja, dann nachher wieder mit Kind zum Auto geschleppt, dann auch noch getragen und so. Oh, genau. Ich habe alles ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Glaub ich, ne?
Auch. Ja. Aber für den Assistenzarzt war das wahrscheinlich auch die Worst-Case-Situation. Wahrscheinlich war er darauf nicht vorbereitet, dann so ein schreiendes Kind.
Ja.
Dann die Oberärzte, die auch nur so nebenbei gucken konnte, so, sie machen das schon,
Ganz und dann dachte sie so,
okay, oh Gott.
Ja, also und halt eben dann auch, ne, so eine junge Mutter, jetzt nach Geburt, noch kein halbes Jahr alt, das Baby. Und eigentlich ist man da ja so in der Babybubble und im Babyglück und so ging es mir halt auch, ja. Und dann hat genau dieser Assistenzarzt auch noch einen ganz üblen Spruch gebracht. Mhm. Das nehme ich ihm auch bis heute übel. Er hat ernsthaft beim Ultraschall, was man dann ja vor und währenddessen macht, darauf geguckt und zu mir gesagt, ja, das sehe ich schon, das ist wahrscheinlich nichts. Das ist wahrscheinlich nur ein ist nur so ein Milchstau. Mhm. Das sehe ich schon. Ja. Das wird eine Zyste oder Milchstau sein.
Es wird auch mal so abgetan. Ne?
Genau. Ich finde, man darf das auch nicht sagen, so dieses, ich vermute jetzt schon, da ist nichts.
Ja,
warum sagt er das? Er kann, ne? Er muss doch die Gewebeprobe abwarten.
Genau.
Dafür machen wir das doch. Er ist doch kein ausgebildeter Arzt. Also,
ja, und abgesehen davon, also ich hatte das ja in meiner Krankheitsgeschichte auch so oft, dass selbst Oberärzte nur aufgrund von einem Schall oder nur aufgrund von einer äußeren Betrachtung gesagt haben, oh, das ist auf jeden Fall Krebs. Mhm. Und irgendwann, ich war so sauer und habe dann auch irgendwann, ich weiß noch, in dem einen Gespräch habe ich dann, also ich weine immer vor Wut, da musste ich dann anfangen zu weinen und habe die halt so richtig angeschrien und meinte so, sagen Sie mal, wollen Sie mich hier eigentlich verkühlen? Also sie haben weder eine Stanze gemacht, noch haben sie irgendeine andere Untersuchung gemacht und sie geben mir jetzt hier quasi noch eine Krebsdiagnose, obwohl sie nichts wissen. Und da war die auch ganz irritiert und also letztlich, Gott sei Dank, kam ja raus, es war nichts. Aber das hatte ich auch schon so oft in meiner Geschichte, dass einem von außen Diagnosen auf den Kopf zugesagt wurden, die man überhaupt nicht wissen konnte.
Oder halt eben so Fehldiagnosen, eben dass keine Diagnose ist.
Genau.
Also ich gehe ja nicht ohne Grund zum Arzt und lasse so eine Stanzbiopsie machen und die Gynäkologin überweist mich dahin, die halt ein sehr geschultes Auge auch hatte, Gott sei Dank. Ne? Mhm. Und er kommt dann daher und sagt einfach als Assistenzarzt so, ja, das sehe ich schon, das wird wahrscheinlich nicht sein. Damit beruhigt er mich ja fälschlicherweise. Und es ist ja gesund und gut eigentlich, sich mal innerlich damit auseinanderzusetzen oder noch, also wenn noch alles offen ist und man noch gar nichts weiß, dann jemandem falsche Hoffnungen zu machen, finde ich persönlich immer ganz, ganz schlecht. Ja, ich bin aber auch eher so ein Typ, der versucht, immer erst von dem Schlechten auszugehen, um nicht allzu sehr enttäuscht zu werden. Mhm. Also, oder ich versuche dann, ich versuche mich darauf innerlich vorzubereiten, was einfach am Ende nie funktioniert.
Ich bin so krass andersrum. Ich glaube immer, alles wird gut. Alles
wird gut.
Ja, das ist so mein Life sozusagen.
Ja. Nee, aber das kann ich unheimlich verstehen, dass dich das sehr getroffen hat und dass dich das auch sauer gemacht hat.
Ja, und ich konnte ihm danach auch nicht mehr in die Augen gucken. Ich glaube, ich bin ihm noch 2-3 Mal beim Weg gelaufen dann da am Brustkrebszentrum und ich bin ihm echt aus dem Weg gegangen, weil ich so sauer war.
Ja, verstehe ich wirklich. Ja, absolut.
Ja.
Oh Mann, okay, genau. So, und dann wurde die Stanze gemacht?
Genau, und dann musste ich halt eine Woche warten und bis zum Diagnosegespräch dann. Mhm. Und da hatte mir dann meine Hebamme doch den gut gemeinten Rat gegeben, dass ich diesmal vielleicht nicht unbedingt alleine, ich muss das nicht alles alleine machen und alleine mit meinem Sohn und so, sondern ich sollte meinen Mann doch bitte bitten, mitzukommen. Mhm. Und zum Glück war der zu der Zeit noch im Homeoffice, konnte also auch ein bisschen später anfangen zu arbeiten. Wir hatten den Termin um 8 Uhr morgens und dann bin ich dahin und er musste noch einen Parkplatz suchen mit meinem Sohn dann und ich bin schon alleine bis vor die Tür und dann kam aber direkt schon die ganze Armada, die Chefärztin und noch zwei andere Personen, die ich noch nicht kannte vorher und bis dahin bin ich auch noch ruhig geblieben und dann haben sie mich aber direkt gefragt auf dem Flur, wo ist denn ihr Mann? Also, haben sie eine Begleitung mitgebracht? Ich so, ja, mein Mann, aber der sucht gerade noch einen Parkplatz mit meinem kleinen Sohn. Ah ja, okay, dann warten wir besser noch auf ihn. Und das war der Moment, wo ich einfach wusste.
Oh ja.
Mhm. Aber wenn das schon ist, dann ist auch einfach, das würde man nicht sagen, wenn wirklich nichts ist, dann würde man sagen, du, dann kommt er einfach nach oder so.
Dann gehen sie doch schon mal rein. Das hätte sie auch machen können wahrscheinlich, aber es war schon direkt so dieses, ach gut, dass er mitkommt, dann warten wir besser noch auf ihn. Ja, und ab dem Moment.
Danke für nichts. Also das ist
heiß, kalt, also es ging wirklich wie so ein Vorhang runter bei mir. Ne? Also
ich.
Ja, ihr kennt wahrscheinlich das Gefühl, das ist einfach... Es ist so ein Schlag ins Gesicht, man kann das kaum beschreiben. Mhm. Ja. Also es fängt alles an zu kribbeln und also es war irgendwie. ab da war nur noch Film. Ja. Genau. Und so der erste Tag, der Diagnosetag, ist ja auch ein sehr langer Tag. Also ich war dann auch wirklich 3-4 Stunden dann da, ne? Mit meinem Kind ja dann auch noch. Und wirklich ein Arztgespräch nach dem anderen. Die Psychologin war das übrigens, die dann auch beim Gespräch dabei war. Also die war direkt bei der Diagnose dabei und hat dann danach, also Psycho-Onkologin, auch das Gespräch mit uns geführt, gefragt, ob wir Fragen haben. Und
das ist ja aber schön. Also das kenne ich tatsächlich nicht. Also ich kenne das.
Sie ist auch Privatpatientin.
Nein, das machen wir schon auch immer.
Sowas Gratis dazu.
Nee, das machen die da, weil bei diesen Diagnosen machen die das im Brustzentrum da tatsächlich schon immer so. Auch die dann direkt im Anschluss nochmal einen auffangen, mich einfach rausschicken und so, jetzt werdet ihr nach Hause entlassen oder so. Sondern auch so zwischendurch erstmal nochmal dieses psychologische Gespräch führen. Dann kam nochmal eine andere Oberärztin und hat dann halt irgendwie das Prozedere erklärt und eine Brustschwester vom Brustzentrum hat halt alle möglichen Termine gemacht.
Ja.
Und dann hatte ich ja direkt am nächsten Tag die erste Untersuchung. Ne? Also dann lief halt eben das ganze Karussell mit Knochenzintigraphie. Ich wusste noch gar nicht, was das ist. Was hatte ich noch? CT, Abdomen und
Thorax,
genau. Mhm. Ja, das war...
das finde ich auch so krass. Man wird auf einmal mit solchen Fachwörtern
bombardiert.
Ja. Ja? Also, jetzt geht es zum Kardiologen. Was macht ein Kardiologe? Genau. Bis dann wusste ich nicht, kann ich euch sagen. Ne? Ich wusste nicht, was Unterschied zwischen einem CT und einem MRT ist, geschweige ein PET-CT oder was auch immer. Das waren alles so, was für Abkürzungen sind. Wann gibt es die so ungefähr? Ne?
Aber ich finde, man wird ja so richtig zur Profi-Patientin.
Ne? Ja.
Irgendwann ist so, was ist das für ein CT, eigene... Thorax, Abdomen, was machen wir heute?
Ja, genau.
Wie kannst du Ich bin hart kompetent. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mir so einen weißen Kittel einfach mal kaufe.
Das ist wirklich so. Ich bin auch schon fast per Du mit den Schiffen.
Ohne Scheiße, total.
Ich krieg ja immer die Chefärzte. Können wir das einfach bitte nachher rausschneiden?
Jetzt
kommt
was Patientin
gesagt hat. Nein, aber das kriegt ja dann immer die Chefärzte.
Ja.
Und die sind aber auch einfach immer, muss man auch ehrlich sagen, meistens unglaublich sympathisch.
Ja.
Unglaublich.
Ja, das, also, das sind die mit Sozialkompetenz.
Was wirklich?
Ja, ich sag dir. Ja, muss man ja sagen. Das sind halt die, die ja auch eine Führungsposition haben. Und da merkt man ja unglaublich viel Sozialkompetenz.
Ja,
und bei den anderen häufig denke ich,
bei denen,
du bist bestimmt ein super Fachexperte, aber ansonsten ist da nicht.
Menschlich bist du ein totaler Nerd.
Genau,
bist du
ein totaler Falsch. Mir ist leid.
Ja, das ist wirklich so. Also mit dem bin ich wirklich schon fast per Du. Also ich liebe meinen Strahlentherapeuten zum Beispiel. Der ist einfach so super. Und der hat sich im Nachhinein auch noch so viel Zeit, aber so ganzheitlich genommen. Auch dann immer in den Nachgesprächen, die er auch nochmal einzeln abrechnen kann.
So viel können wir nicht rausschneiden. Dann wird das eine sehr kurze Folge.
Nein, aber ich finde das so schön, dass jemand einen so ernst nimmt und sich so viel Zeit nimmt und dann auch fragt, wie geht es Ihnen sonst so und was macht die Antihormontherapie und. Also nicht nur so auf dieses eine Fachgebiet spezialisiert, weil es sind ja plötzlich ganz viele Ärzte, so eine riesen Armada und so ganz viele verschiedene Fachgebiete. Und ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, Knochenzintigraphie, warum die jetzt gemacht wird. Das ist mir dann erst, ich glaube, bei oder nach der Untersuchung klar geworden, so, ach du Scheiße, geht jetzt gerade um Knochenmetastasen.
Ja.
Also zum Glück habe ich das erstmal gar nicht so an mich reingelassen, sondern bin einfach so durch dieses Programm durchgerannt. Da muss ich aber auch zu sagen, bei dieser Untersuchung, das war halt besonders heftig, dass man da ja so ein Kontrastmittel nehmen muss auch und dass man dann ja von innen strahlt
Was ist mit der Babyengel,
die ich ja gestillt habe zu der Zeit. Und mir wurde halt in dem Diagnosegespräch direkt von der eigentlich ja sozialkompetenten Chefärzte an den Kopf geknallt. Ich sollte am besten innerhalb von 3 Tagen abstillen. Also abstillen wäre ja klar, weil jetzt käme ja alles, ne, das Ganze mit Chemotherapie und so weiter. Und dann habe ich natürlich gefragt, wie das mit dem Stillen ist.
Ja,
ja, tut uns leid, aber das können Sie vergessen. Ne? Also Chemotherapie und Stillen funktioniert nicht mehr. Am besten innerhalb von 3 Tagen. Ich so, ja, das funktioniert ja mal gar nicht. Ne? Und das war für mich in dem, ich war immer noch so krass in diesem Mama-Modus. Ich habe so lange Jahre so sehr hat mir das gewünscht und so sehr gehofft und es war einfach mein Traum in Erfüllung gegangen und ich war gerade so Anfang des Jahres dann so gewesen, dass ich erstmal so nach den ersten anstrengenden Monaten mit neugeborenen Säugling und Lebensumstellung und mit dem Stillkampf dann auch noch und so, ne, bis das mal geklappt hat und dann war alles gerade schön. Also da war ja gerade 4 Monate alt und dann hatte ich das erste Mal Babyschwimmen, dann habe ich angefangen, die ersten Babykurse zu machen, war irgendwie bei so einem Fit-Dank-Baby-Mama-Kurs irgendwie ein, zwei Mal gewesen.
Ja.
Ich wollte einfach so eine richtige Fulltime-Mama werden. So eine richtige. So, jetzt erst richtig. Jetzt komme ich richtig raus. Ne? Also, es war wirklich so, genau. Ich habe gesagt, ja, ne, ich mache das alles.
Alles, mit. Was geht.
Und dann kommt diese Krebsdiagnose mir dazwischen. Shit. Und dann sagt mir eine Ärztin, ich soll jetzt abstellen.
Boah, so aber nochmal eine geht. Kurze Frage. Du hast dann das Kontrastmittel.
Genau. Und dann,
wie hast du das dann gemacht?
Also, dann haben die mir vergessen.
24 Stunden eigentlich keinen Kontakt mit deinem Kind haben
48.
Oder so.
Ach, okay. Nee. Doch, 48. 48. Zwei Tage haben die gesagt, vorsichtshalber, durfte ich mich nicht auf einen Meter ihm nähern, weil eben zu einer Körperkontakt auf ihn übergehen kann. Und das ging ja alles wahnsinnig schnell mit diesem Termin. Das heißt, ich hatte kaum Vorbereitungszeit und die Brustschwester, muss man leider sagen, hatte vergessen, diesem radiologischen Zentrum am Telefon zu sagen, dass ich noch eine stillende Mutter bin. Ich habe nachher mit einem ganz, ganz kompetenten, tollen Arzt gesprochen, der auch die Mammographie und das Kontroll-CT bei mir gemacht hat, Thorax und Abdomen, und der dann sofort zu mir gesagt hat, das müssen die wissen, ich rufe da jetzt nochmal an im Krankenhaus und ich sage denen das nochmal im Brustzentrum, weil das ist für uns hat alleroberste Priorität, also wirklich Hut ab, fand ich ganz toll von dem Arzt.
Schön. Hat
gesagt, stillende Mütter gehen auf jeden Fall bei uns immer vor und das müssen wir vorher wissen, weil man kann so eine Untersuchung auch ohne Kontrastmittel machen. Und,
ach, guck mal.
Ne, also, aber das war nicht die Knochenzintigraphie, das war dieses CT.
Ja, genau.
So, genau, und das geht halt auch ohne Kontrastmittel, aber nachher kam halt die Knochenzintigraphie und die musste ich ja mit diesem Kontrastmittel machen und ja, ich bin im Endeffekt, er hat ja Fläschchen genommen, ich hatte zugefüttert, vorher noch, also kannte das halt irgendwie immer abends zum Einschlafen, ein Fläschchen, aber ich war noch nie von ihm getrennt, so, und also nicht länger als eine Stunde oder eine halbe Stunde oder noch nicht mal länger, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, er war ja noch sehr klein. Und dann bin ich so in Panik geraten. Ich bin auch erstmal rausgerannt und habe gesagt, ich mache die Untersuchung nicht.
Ja.
Stand auf offener Straße und habe richtig angefangen zu heulen. Habe meinen Mann angerufen und ich habe wirklich richtig geflennt auf der Straße, das weiß ich noch. Und habe gesagt, ich mache das nicht. Habe ihn auch angebrüllt, habe ihm das erklärt. Und er meinte, Lisa, du musst das jetzt machen. Es geht nicht anders. Deine Gesundheit geht vor. Was hat dein Sohn von dir, wenn du nicht, ne, wenn du das jetzt nicht machst?
Ja, aber trotzdem, du wurdest komplett aus dieser Mami-Bubble rausgerissen. Nicht nur so gleich geschubst, du wurdest wirklich gerissen richtig da draußen, ne? Und da stelle ich mir unglaublich schwierig vor, weil ich als Mom halt zwei Kinder und so, und da habe ich mir vorgestellt hätte, dass ich halt, jetzt habe ich diese frisch gebackene Mom-Life-Sache, wo man echt denkt so, oh, alles ist kuschelig, man möchte nur kuscheln mit dem Baby, diese Gerüche wahrnehmen und so, diese ersten kleinen so Augen öffnen, alles ist besonders, ne? Alles ist besonders, alles ist toll. Und auf einmal geht es darum so, okay, jetzt schieben wir das alles beiseite. Und du sollst jetzt nicht komplett nur auf dich konzentrieren, weil deine Genesung ein absoluter Fokus ist.
Und das ist ja gerade nicht dein Job. Ich glaube, das war die erste Reaktion, die ich auch zu meiner Ärztin gesagt habe bei der Diagnose. Ich so, das geht jetzt nicht. Können wir das jetzt nicht ein halbes Jahr verschieben? Also mindestens ein halbes Jahr nach hinten verschieben, bis mein Sohn ein Jahr alt ist. Weil ich bin jetzt gerade Mama und das ist mein Hauptjob.
Ja.
Und mein Kind braucht mich. Und ich bin jetzt gerade mal einfach egal. Aber das ist ja auch biologisch und psychologisch so in uns verankert, in uns Frauen, glaube ich. Einfach so dieses, dass wir uns erstmal wirklich komplett selber lernen oder anfangen müssen, zurückzustellen, was ja auch die Hormone mit einem machen. Und dann wächst man da erstmal rein über die ersten Wochen. Da braucht man ja auch erstmal 8, 12, 15 Wochen für, bis man da mal angekommen ist, dass man registriert, okay, dieses kleine Wesen ist jetzt so abhängig von mir, dass ich nichts anderes machen kann. Und dann kann ich nicht mehr alleine aufs Klo gehen. Oder nein, ich habe keine 5 Minuten für mich, weil das ist jetzt halt nun mal so. Aber das ist ja auch nur eine Phase im Leben. Und, und dann sagt mir eine Ärztin, ich soll jetzt an mich denken. Nee, das hat nicht gepasst. Das waren zwei Dinge, die gar nicht zueinander gepasst haben.
Im Kopf wahrscheinlich bekommt man das gar nicht so richtig zusammen, ne? Also,
ich habe auch immer wieder gesagt, ich kann nicht abstillen und ich möchte weiter stillen. Also das Stillthema war bei mir alleroberste Priorität. Und ich hatte noch gar nicht begriffen, dass ich gerade gesagt bekommen habe, dass ich Krebs habe. Also es kam noch gar nicht richtig bei mir an, weil das Stillen für mich so, das war immer das, was ich mir so das, was mir sehr viel bedeutet hat. Einfach diese enge Bindung, dieses Kuscheln, dieses das haben können, was ich schon immer haben wollte. Und plötzlich war es einfach da. Und war auch sehr, sehr schön. Und naja, dann bin ich halt so bei der Knochenzintigraphie, ich habe es dann durchgezogen und habe spontan beschlossen, dass ich halt einen polnischen Abgang mache und flüchte. Ich habe dann halt eine meiner besten Freundinnen angerufen, meine ehemalige Mitbewohnerin, und gefragt, ob ich bei ihr nächtigen kann. Und habe mit meinem Mann abgesprochen, dass wenn er mit dem Kleinen unterwegs ist, dass ich dann heimlich quasi in die Wohnung komme, mir eine Tasche packe und abhaue. weil ich gedacht habe, wenn er mich jetzt einmal wieder sieht und dann sieht er Mama wieder und dann lässt er mich nicht nochmal gehen. Und
vor allem für euch beide halt auch super schwierig. Ne? Ich weiß, du musst das durchziehen.
Ja, genau.
Genau, und er will halt unbedingt zu Mama, was man versteht, ne? Diese Gerüche alleine. Ja. Kinder kriegen ja ganz viel über Gerüche mit. Ne? Die wissen sofort, wer die Mama ist. Halt, ne? Und da steht mir ganz krass vor, dieses so, okay, ich muss in die Wohnung, ich packe nur meinen Kram zusammen, ich darf dieses Baby halt irgendwie nicht berühren oder so. Ne?
Und man darf es auch gar nicht berühren, oder? Nee. Oder darf man wenigstens Händchen halten?
Ja, nee, komplett, ne? Gar nicht. Du darfst es wirklich nicht machen und so. Ne? Das ist bei mir auch gewesen. Das ist 24, bei mir war es 24 Stunden. Mhm. Aber meins ist wesentlich größer schon.
War auch der, ja, war auch genau, der erste Mal.
Genau.
Aber nicht stillen war 48 Stunden. Ja. Kein Körperkontakt 24 Stunden und nicht stillen 48 Stunden. Ja. Ich bin auch nach 24 Stunden dann tatsächlich wieder nach Hause gekommen. Genau.
Ja. Ja.
Aber ist natürlich voll in die Hose gegangen. Ne? Also für den Kleinen, für ihn war das irgendwie ganz, ganz schrecklich. Der hat halt die Fläschchen getrunken. Klar, er hatte ja auch Hunger.
Ja.
Und er hatte den Papa ja auch da, aber er hat mir nachher erzählt, dass er eben bis 12 Uhr nachts irgendwann angefangen hat, so hysterisch zu weinen und zu brüllen, dass das irgendwann in so ein Lachen übergegangen ist, in so ein hysterisches Lachen. Weil irgendwann haben Kinder diesen, so kleine Säuglinge, Babys, diesen Überlebensmodus, dass sie halt denken, wenn die Mama jetzt schon nicht mehr da ist, wenn die mich schon verlassen hat, dann muss ich mich jetzt an den Papa binden.
Ja.
Und dann fangen halt, habe ich auch mal gelesen, das ist wirklich so, dass Babys, Säuglinge dann anfangen, halt besonders niedlich zu lachen, so nach dem Motto, bitte verstoßt du mich nicht auch noch.
Oh, oh nein, oh Gott.
Oder, oder auch irgendjemand anders, also ne, Vater oder halt irgendwie irgendjemand anders. Hauptsache eine Fürsorgeperson, die sich um das Kind kümmert.
Oh, ja. Gott,
also das erzählt dann, das geht aus seinem Kopf nicht mehr raus. Das hat sich bei ihm so sehr eingebrannt. Also ich glaube, in der ganzen, im ganzen letzten Jahr war das für ihn das allerschlimmste Erlebnis, dass er nichts tun konnte und wie er dann angefangen hat zu lachen. So dieses hysterische, verzweifelte Säuglingslachen, ne? Wie so ein Computerprogramm, was dann abgespielt wird.
Das ist schrecklich, oh Gott.
Ja. Dann darf ich fragen, wie das jetzt für dich ist. Jetzt hast du ja einiges überstanden, sag ich jetzt mal. Ne? Man lebt ja irgendwann auch damit, ne? Das sagt man nicht immer, irgendwann lebt man ja damit.
Genau,
ne?
Man nimmt das ja auch an.
Man nimmt das an, man lebt damit, es sind viele Monate vergangen und so. Und wie das jetzt, anderthalb Jahre ist dein Sohn jetzt alt, ne? Richtig?
Fast anderthalb, 15 Monate.
Genau, und dementsprechend überlegst du da irgendwie weitere Kinderplanung? Also ist das irgendwie in der nächsten Zeit oder überhaupt irgendwie Thema bei euch? Habt ihr da?
Also jetzt aktuell natürlich erstmal gar nicht so sehr, wobei das eigentlich schon immer mein Wunsch gewesen wäre. Also auf jeden Fall auch vor der Krebsdiagnose. Und zu Beginn wird man dann ja auch gefragt, wenn man halt noch im gebärfähigen Alter ist, muss man ja auch Entscheidungen treffen. Mhm. Und ich habe auch Entscheidungen getroffen und habe halt schon noch irgendwie Vorsorge getroffen, dass ich nochmal schwanger werden kann. Auch wenn vielleicht die Chemotherapie da irgendwas zerstört hat.
Was oder, genau hast du gemacht?
Genau, die Hormonspritze habe ich bekommen. Mhm. Also es gibt ja die Zoladex, ich habe Pramogelin bekommen, den gleichen Wirkstoff auf jeden Fall.
Mhm.
Also zum Schutz der Eierstöcke und habe mir Eierstockgewebe nehmen lassen und kryokonserviert, also eingefroren. Die liegen jetzt tiefgefroren, genau.
Ja,
also das Gewebe könnte man halt wieder einsetzen und dann aber im Rahmen einer künstlichen Befruchtung, also mit einer Kinderwunschbehandlung, halt wieder reaktivieren quasi. Und das würde wahrscheinlich dann also mit dem Eierstockgewebe nur noch auf künstlichen Wege funktionieren.
Ja.
Aber es wäre natürlich auch noch eine Option, dann erstmal auf natürlichem Wege das zu versuchen. Aber der Zahn wurde mir jetzt erstmal auch gezogen. Das war auch nicht so geplant, weil meine Chemotherapie nicht so verlief wie geplant und ich die leider vorzeitig abbrechen musste.
Mhm.
Trotzdem mit großem Erfolg, insofern, dass ich ja krebsfrei war, obwohl ich quasi nur die Hälfte der Dosis bekommen habe.
Das war voll schön, krebsfrei! Sekt!
Genau. Ja, oh Gott, ey. Gott sei Dank.
Ja, also unglaublich einfach, Wahnsinn, aber die Ärzte wollen halt wirklich auf 150% sicher gehen, weil ich auch eine recht aggressive Form
vom
Tumors habe. Das hat als Triple Negativ gegolten, ist aber auch wieder so ein bisschen Grauzone, weil ich auch noch 20-30% Östrogen-Positivität habe.
Schön,
dann
ist auch mal alles mit,
ne?
Ne? Schön, dann schön.
Ich also eigentlich Triple Negativ, aber es ist so genau auf der Grenze, ne? Manche Ärzte, manche Bundesländer werten es so, manche Ärzte werten es so. Und weil ich jetzt eben nicht das volle Programm bekommen habe, sondern weniger, wurde entschlossen, dass ich halt jetzt noch die Antihormontherapie machen soll mit Tamoxifen und weiter diese Spritze alle 4 Wochen nehmen soll. Und die Therapie geht ja 5 Jahre. Und dann saß ich da halt erstmal nach der OP Anfang August und das war für mich natürlich auch so ein Schlag ins Gesicht, weil ich jetzt einfach 36 geworden bin und wie gesagt, unsere Kinderplanung eigentlich für mich noch nicht abgeschlossen gewesen wäre. Wobei ich auch nicht genau weiß, wie es gekommen wäre, wenn ich nicht erkrankt wäre. Ja. Vielleicht hätten wir auch einfach gemerkt, wir sind so wunschlos glücklich und so dankbar, unseren lebendigen Sohn zu haben, dass ich darauf verzichtet hätte, nochmal Mama zu werden. Ja. Aber wenn dir halt die Entscheidung genommen wird, wenn du nicht die Wahl hast und du bist halt eben noch im gebärfähigen Alter, dann ist das einfach, ne, das ist so heftig, dass ich diese Entscheidung halt nicht treffen wollte und mir offen lassen wollte. Und dann hat die Ärztin mir erklärt, dass es eben nach einer neuen Studie, dass man das, diese Antihormontherapie halt unterbrechen kann.
Ja.
Nach frühestens anderthalb Jahren.
Genau.
Nach 18 Monaten. Und dann könnte man halt wieder schwanger werden. Und dann müsste man halt nachträglich nochmal 2 Jahre lang die Antihormontherapie fortsetzen. Aber auch den Gedanken finde ich momentan wirklich total weird, weil, wie gesagt, diese 20-30% positiv auf Hormone und dann soll ich mir selber wieder Östrogen zuführen, Progesteron spritzen, ich weiß nicht was alles und dann kommt halt meine lange Geschichte dazu. Ja. Also ich habe halt schon die Erfahrung mit Kinderwunschbehandlung gemacht. Wir hatten schon einen langen Kinderwunschweg vor unserem allerersten Sohn. Unser erster Sohn war ein Sternenkind.
Magst du ganz kurz erwähnen, was ein Sternenkind bedeutet?
Ein Sternenkind ist ein Kind, was entweder noch im Mutterleib oder eben kurz nach der Geburt verstorben ist.
Mhm.
Und unser Sohn ist viel zu früh geboren. Unser erster Sohn, er ist nach 26 Wochen schon geboren und hat auch gelebt, 18 Tage lang, dank der modernen Medizin und ist leider dann am 18. Lebenstag verstorben. Er hat es dann doch nicht geschafft, aufgrund der sehr, sehr frühen Geburt einfach und der Unreife noch, und muss man halt sagen. Und das war für uns natürlich eine unglaublich schwere Zeit, ein ganz, ganz hartes Schicksal. Und es war ja auch, also der Wunsch war einfach dann noch stärker, dann trotzdem auch wieder Eltern zu werden, weil wir ja schon einmal Eltern geworden sind, weil wir diese Elternliebe schon mal erfahren haben, diese Mutterliebe, die Vaterliebe. Wir waren irgendwie jeden Tag, saßen wir an seinem Bettchen, ne, von morgens bis abends und saßen da vor dem Inkubator und haben ihm halt irgendwie Geschichten vorgelesen und man konnte ja nicht viel mehr machen einfach in der Zeit, aber man hat das halt alles schon mal einmal so gespürt. Ich war schon mal schwanger gewesen und genau, danach wollten wir auf jeden Fall irgendwann dann den Wunsch wieder aufnehmen nach einem Jahr, und dann hat es aber so auf natürlichem Wege erstmal nicht geklappt und dann sind wir irgendwann in das Kinderwunschzentrum und dann habe ich eben da mir noch Unterstützung geben lassen, aber auch das hat alles irgendwie nichts gebracht. Also die künstliche Befruchtung nicht, also Kinderwunschbehandlung nicht, Hormonbehandlung nicht. Also da habe ich irgendwie...
Das muss so belastend sein, so diese, dass man jeden Monat ja auch irgendwie gesagt bekommt und wieder nicht. Ne? Ja. Also was es mit einem Menschen oder mit einer Frau macht oder mit einer Partnerschaft zum Beispiel halt auch. Ne? Also das möchte ich mir nicht ausmalen einfach. Ne? Also was es wirklich jeden Monat mit einem Körper macht. Also es ist ja ohne viele Medikamente, die man nehmen muss. Ne?
Ja.
Also das ist
ja und auch ja super viel Hoffnung einfach jedes Mal, die mit so einer künstlichen Befruchtung einhergeht. Ne? Also von daher.
Und das waren 4 Jahre im Endeffekt. Ne? Also ich würde sagen 3 Jahre aktive Kinderwunschzeit dazwischen dann wieder, weil im ersten Jahr nach dem Tod unseres ersten Sohnes, muss ich sagen, hatten wir auch erstmal gar keinen Kopf dafür und waren noch so tief in unserer Trauer. Mhm. Und ich habe mir auch wirklich die Zeit dafür genommen, wir haben uns beide die Zeit dafür genommen, um das zuzulassen und das auch also ich habe das sehr stark aufgearbeitet auch auf jeden Fall, und aufgrund des Kaiserschnitts, der Sektion, durfte ich auch gar nicht sofort wieder schwanger werden, also darf man mit frühestens 6 Monate später.
Richtig.
Und wir haben dann in der Zeit erstmal geheiratet.
Ja? Oh!
Genau.
Oh, richtig schön, cool. Wirklich mal. Ja. Also ihr wirklich auch ich meine, das ist ja auch so ein richtiger großer Hoffnungsschimmer, oder? Von wegen, wir lassen es davon nicht unterkriegen. Es gehört, gehört ja auch zu eurer Geschichte dazu, sozusagen. Eure gemeinsame Geschichte gehört auch, ne? Das Sternenkind zum Beispiel auch dazu. Ne? Und ich finde es ganz toll, wenn man dann wirklich sagt, so, jetzt erst recht, wir machen was Positives, wir heiraten jetzt erstmal und so. Oh, das gibt ja ganz viel Energie, oder?
Genau, also das war auch das, dass ich wieder so ein Projekt vor der Brust hatte, aber auch mal so ein ganz anderes Projekt. Ja. Ne? Und also
ein
auch
freudiges, große
volle in diesem Hochzeitsplan aufgegangen und alles. Und ich fand das so schön. Und ich wollte einfach eine riesengroße Sommerparty haben
mit
ganz vielen Freunden. Und das ist uns so sehr gelungen. Und wir haben einfach nochmal wirklich vor allen unseren Freunden nochmal ganz laut gesagt.
Ja.
Und alle Freunde standen damals schon hinter uns. Ja. Und mein Mann und er, also wir waren an unserer Seite, wir haben das zusammen durchgestanden, wir waren füreinander da, jeder auf seine eigene Art, wir haben den anderen halt einfach so gelassen und dann haben wir das nochmal so bestärkt, ne? Also haben wir dann gesagt, so, man sagt halt in guten wie in schlechten Zeiten, und wir haben halt wirklich auch immer gespiegelt bekommen von unserem Umfeld, so, ihr habt ja die schlechten Zeiten jetzt schon hinter euch, ne? Und ihr seid ja schon durch die schlechten Zeiten gegangen, so, und dann Ja, sagt man halt auch nochmal Ja zu. Ja. Genau, und dann geht das Leben weiter.
Genau, das ist ja auch so ein Ja zum Leben.
Ja, ja. Also, darauf ja. Für nochmal ja. Ja zum Leben.
Gott sei Dank schenkst du uns nicht immer nach, sonst wird das hier eine sehr leidende Folge.
Ja.
Ach, aufregend.
Nee, das war schön. Dazwischen wirklich okay. Sehr, sehr schön. Ja, da ja. Kam nochmal die lange Kinderwunschzeit und dann
wurde es nicht belohnt, ne?
Ja, ich hatte irgendwann auch keine Lust mehr auf die ganze Kinderwunschbehandlung.
Ja. Aber ich glaube, ich stelle mir das unheimlich anstrengend vor.
Also ja, weil ich gesagt habe, mein Körper braucht jetzt eine Pause. Ja. Ich muss mich erholen, auch psychisch. Und dann hatte ich mal 2 Monate komplett Pause. Okay. Und dann ist unser Sohn halt einfach auf natürlichem Weg.
Ja, cool.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Wunderbar. Ja, wirklich allergrößtes Wunder zu uns gekommen. Und medizinisch konnte mein Kinderwunscharzt sich das überhaupt nicht erklären.
Mhm. Ja.
Der war völlig baff, als er bei mir Ultraschall gemacht hat und die Schwangerschaft festgestellt hat. Oh. Weil wir waren gerade schon in der Planung für die nächste IVF-ICSI, wie auch immer. Ja. Genau, und ich wollte schon wieder anfangen. Ich hatte sogar schon im Vorzyklus schon wieder angefangen, was zu spritzen. Genau, zur Downregulation. Man muss ja erstmal den eigenen Hormonstatus wieder downregulieren, bevor man dann anfangen kann mit der Stimulation. Das ist ja auch alles mega kompliziert und so. Und die Spritzen habe ich mir schon gegeben. Und unter diesen Spritzen
ist
als, als Silvesterknaller schwanger geworden.
Oh, sehr schön. Ist ja, das sollte herrlich. So sein. Ich bin davon so fest überzeugt von solchen Geschichten. Es soll einfach so sein. Es ist einfach so ein richtiges... Badaboom, ein Geschenk.
Das ist wirklich das größte Geschenk, wirklich. Ja. Und einfach, also man sagt halt, dass das Folgekind nach einem Sternenkind heißt Regenbogenkind. Oder Regenbogenbaby. Genau, süß. Weil man halt sagt, ein Regenbogen entsteht ja nur, wenn, wenn es halt immer noch regnet oder immer noch gewittert, aber wenn die Sonne wieder anfängt zu scheinen. Und
Oh Gott, das ist voll emotional. Das ist voll schön.
Ein Regenbogen ist ja das Zeichen der Hoffnung.
Ja, genau. Oh, ist das schön, wirklich. Mal.
So ist es halt.
Wir haben das Gold schon gefunden.
Wir haben halt eben diese Regenwolken kommen auch immer mal wieder noch und sind natürlich begleiten uns einfach und sind auch noch da und die Trauer kommt auch immer noch mal in größeren, unregelmäßigen Abständen, aber natürlich ist das weiter da und das gehört jetzt halt zu unserer Lebensgeschichte dazu und deswegen möchte ich es auch nicht verschweigen und spreche auch ganz offen darüber und das ist eben auch die Geschichte unseres Sohnes und er wird auch groß damit von Anfang an und aber er ist natürlich unser allergrößtes Wunder, unser Regenbogenwunder und der hat wieder so viel Sonnenschein in unser Leben gebracht, dass ich ihn deswegen auch immer Sonnenschein nenne.
Oh Gott. Ja, wirklich, ganz viele Herzchen. Ja.
Ich glaube,
ich bin so. Wir sind emotional heute.
Was mich noch interessieren würde, wie habt ihr das gemacht während der Akuttherapie, also während der Chemotherapie? Da könnte ich mir vorstellen, dass es dir vielleicht den einen oder anderen Tag nicht so gut ging.
Ja,
und dann hast du aber dieses Kleinkind.
Ja.
Alter Falter, also ganz ehrlich, wie wuppt man das? Ja. Wie macht man das?
Also mein Mann war im Homeoffice, der durfte auch weiter im Homeoffice bleiben. Dank Corona, endlich mal was Gutes.
Ja, echt, einfach auf Corona endlich mal.
Ja, und dann, also meine Eltern haben versucht, einmal die Woche zu kommen und uns da so ein bisschen zu unterstützen und mit dem Kleinen zu spielen und so. Und ich habe dann daneben gelegen auf dem Sofa. Und also gerade nach diesen EC-Chemos ging es mir natürlich immer so am selben Tag, am akuten Therapietag und den Tag danach immer schon sehr, sehr schlecht. Und am dritten Tag habe ich dann versucht, wieder klarzukommen und wieder mit ihm rauszugehen und mich zu bewegen und so. Und mein Mann hat ganz viel gemacht und wir haben uns dann ganz kurzfristig tatsächlich auch mal kurzzeitig eine Babysitterin besucht und eine sehr gute Freundin auch, also beide, erst die gute Freundin.
Ja.
Und die hat dann immer während der Therapiezeiten, das ging ja auch 4 Stunden, ne, die Chemotherapie.
Man sitzt ja ewig,
Da war ich ja die ganze Zeit weg und da hat sie dann auf den Kleinen aufgepasst und nachher hatten wir eine Babysitterin dafür. Mhm. Genau, die hat dann aber auch, irgendwann brauchten wir die dann halt nicht mehr. Also es hat dann auch zum Sommer hin, im Juli, hat sie dann auch aufgehört und dann war auch meine Chemo vorbei. Ja, so haben wir das irgendwie gewuppt gekriegt, ne?
Aber
sehr, sehr harte Zeit auf jeden Fall. Also es war schon echt anstrengend natürlich. Aber nichtsdestotrotz, ohne ihn hätte ich das, glaube ich, nicht so durchgezogen und durchziehen können, weil er mir einfach so viel Energie gegeben hat und so viel Kraft und so immer wieder so ein Grund dann auch. Also natürlich musste ich mich auch mal ausruhen oder zurückziehen oder hinlegen und einfach mal die Augen zumachen oder einfach auch mal eine Serie gucken oder so, was man sonst als frisch gebackene Mama ja auch überhaupt nicht kann eigentlich. Ne? Aber als frisch gebackene Mama mit Krebs und Chemotherapie ist halt einfach mega kacke. Und ja, also dank diesem großen Rückhalt von Familie und Freunden, die uns dann den Rücken dann doch mal freigeschaufelt haben, ging es halt irgendwie. Und ich hatte halt eben auch meinen positiven Grund, das durchzuziehen. Und bin da auch sehr optimistisch reingegangen, weil ich halt das Gefühl hatte, durch die Chemotherapie, ich kann selber was bewirken. Ich gehe dahin, ich lasse mir diesen Zaubertrank geben, der macht mich wieder gesund. Genau. Und das alles tue ich natürlich für meine kleine Familie und nicht nur für mich selber. Und das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben.
Genau, es ist ein mega Energiebooster, würde ich sagen, sodass man weiß, wofür man den ganzen SCH-Kram macht. Ne? Dass man wirklich, das war das erste Ding, was ich gedacht habe bei der Diagnose. So, ich werde das alles durchziehen. Wirklich, ich werde jede Art durchziehen. Einfach, weil ich Mutter bin. Wirklich mal. Also dieser ganz große Überlebensdrang einfach für die Kinder. Ne? Dass man wirklich sagt, so, ich zähle das jetzt alles durch, egal was mir reingeprügelt wird, oftmals ja auch. Ja. Ne? Also gerade wenn ich wirklich EC nur höre, ey,
wird dann schon wieder schlecht.
Ne? Der wird mir wirklich, oh Gott, da wird mir schon richtig übel. Ja. Ne? Also, weil man einfach sofort getriggert wird, wie es zu dem Zeitpunkt halt war. Ne? Was man da durchgemacht hat. Also.
Jetzt, wo du das natürlich sagst, geht ja noch weiter bei mir. Ich habe ja jetzt, ich bekomme ja noch Immuntherapie in 3 Wochen. Und ich muss halt auch wieder in dieses onkologische Zentrum und in den gleichen Raum, wo ich die Chemotherapie bekomme. Ne?
Ja.
Genau. Also
schwierig, ich finde allein so die Gerüche, ne? Wenn man so ein Krankenhaus schon betritt und so das Brustzentrum, wo man so denkt, okay, kurz tief durchatmen, weil das ja super viel triggert einfach.
Ja, total.
Also finde ich auch. Richtig krass.
Die Geräusche auch. Die Gerüche und die Geräusche finde ich am allerschwierigsten.
Der Geräte für die Chemo. Ja.
So, man geht ja eigentlich während der Therapie jetzt gerade irgendwie zum Gönnen. Also wann hat das bei euch wieder gestartet?
Ich hatte jetzt die erste Nachsorge, genau. Die war jetzt knapp, es waren sogar dann mehr als 3 Monate, es waren dann jetzt sogar 4 Monate nach der OP, aber ich hatte ja dann auch noch Bestrahlung einen Monat lang.
Ja, okay.
Also sagen wir mal 3 Monate nach der letzten Bestrahlung, denn damit hat ja die Akuttherapie offiziell geendet nach der letzten Bestrahlung, also Ende September bei mir. Dann war ich im Oktober in der Reha und hatte dann jetzt die erste Nachsorge und habe dann aber auch mich erkundigt, wie es jetzt aussieht weiter mit Nachsorge und wollte eigentlich erstmal so einen Plan bekommen von meiner Gyn. Und ich hatte selber, musste sie nochmal nachgucken, habe ich sie so ein bisschen auf dem eiskalten Fuß erwischt, weil sie hatte auch nur auf dem Schirm, okay, alle 3 Monate.
Ja.
Und sie wollte auch alle 3 Monate Sono bei mir machen, also Ultraschall. Und halt abtasten.
Ja.
Aber ich habe sie dann gefragt, wie sieht das denn aus mit Mammographie? Weil damals wurde zur Diagnosestellung bei mir eine Mammographie gemacht, die natürlich vollkommen unaussagekräftig war, weil das ganze Brustgewebe total verdichtet war. Mit, ne? Also während des Stillens war, da konntest du gar nichts feststellen.
Ja.
Und dann habe ich mir das halt irgendwie schon auch gewünscht, weil ich eben, also mein Narbengewebe sehr verhärtet ist und sehr hart. Und wenn ich nicht regelmäßig Narbenmassage bekomme, verhärtet sich das wieder. Und es fühlt sich natürlich an wie so ein dicker, harter Knubbel, was mich wieder total triggert. Ne? Also dann kommt natürlich dann auch wieder die Panik und die Angst in mir hoch. Und dann fühle ich und taste immer schon selber. Oder ich soll halt auch selber mal kneten und so und massieren und... trotz allem ist das ja kein schönes Gefühl und irgendwie wollte ich zum Ende des Jahres gerne, also ich habe mich so ein bisschen lost gefühlt, nach Ende der Akuttherapie.
Das sagt aber wirklich, egal mit wem man spricht, alle sagen, du wirst halt aus diesem sehr engmaschigen Heilungsbetreuungsapparat, wo man ja weiß, ich gehe da jede Woche hin, da kriege ich hier meinen Zaubertrank.
Ja.
Das ist schön, oh, herrlich. Genau, dann kriege ich meinen Zaubertrank, jetzt wird da immer alles durchgespült, alles heile gemacht. Die achten regelmäßig auf mich und ich kann ja jede Woche aufschlagen, ohne dass jemand das irgendwie komisch findet, wenn ich sage, oh, könnt ihr mal gucken?
Ja.
Und dann wirst du da so schnipsel rausgekickt
und entlassen und dann heißt es,
so, willkommen im Leben, viel Spaß.
Genau, viel Spaß im
so,
Leben.
Oh mein Gott.
Das geht euch arbeiten noch so ungefähr, dann ist einfach weiter das Leben.
Ja, genau.
Das ist echt krass, auf jeden Fall.
Das sehr gut,
man wird so bepampert vorher,
was
man auch braucht. Ich finde, das hat einen auch nie jemand irgendwie was böse genommen, wenn man dann auch nochmal außer Plan, ohne Termin zwischendurch reingekommen ist. Und egal wo, im onkologischen Zentrum, im Brustzentrum oder bei der Gyn sowieso auch immer, die waren immer so, so außerordentlich freundlich dann zu mir, auch die Sprechstunde.
Du bist ja auch privat passiert.
Nein, du rennt auch sonst nicht.
Ja. Nur gute Erfahrungen.
Was kann ich noch für sie tun? Und was brauchen sie noch für ein Rezept?
Ich finde so eine Entwöhnungszeit wäre super, dass man das so ganz langsam ausschleichen.
Ja.
Sorry, ganz langsam ausschleichen. So, genau, und nicht so Akuttherapie zu Ende, letzte Chemo oder letzte Bestrahlung und schau. So, bitte komm hier nicht mehr her. Ja, kommen jetzt die nächsten.
Ich bin auch vom Brustzentrum super schnell entlassen worden, nämlich mit dem Nachgespräch nach der OP, eine Woche später. Und dann sagt sie zu mir so, das war jetzt unser Abschlussgespräch, das war es jetzt. Und ich so, wie, das war es jetzt.
Ja. Ich komme nicht mehr zu Ihnen.
Das war's. Nee, wir sind jetzt nicht mehr für Sie zuständig. Sie gehen jetzt weiterhin für die Immuntherapie, gehen Sie noch da zum onkologischen Zentrum. Und Strahlentherapie haben Sie ja jetzt da beim Strahlentherapeuten. Zum Glück war der ja dann so sympathisch und hat sich so viel Zeit genommen, dass der halt nochmal so ein richtiges, tolles Gespräch mit mir geführt hat. Oder mehrere Gespräche jetzt auch schon dann. Ja. Aber genau, und in einem Jahr ist dann halt da auch nochmal die Kontrolle beim Strahlentherapeuten, also ein Jahr später.
Ja.
Er hat jetzt nochmal einmal drauf geguckt, 2 Monate nach der Strahlentherapie wollte er sich das selber nochmal angucken, weil die Verhärtungen kommen halt von der Bestrahlung.
Ja.
Das muss man jetzt auch dazu sagen. Also es ist wirklich nicht erkennbar. Ich habe keine Mammographie bekommen, weil das noch zu früh ist. Ja. Das habe ich vorher auch nicht gewusst. Ich saß dann schon da oben ohne und habe auf meine Untersuchung gewartet.
Hallo. Ja, in der Kabine. Wie viele Leute man sich eigentlich auch auszieht, weil das ist nicht der Wahnsinn.
Machen Sie sich mal obenrum frei.
Richtig. Wie einfach man sich auch auszieht. Ne?
Einfach mal so. Ne?
Sagen, zeigen Sie mal und dann sagt sie, klar, hier, komm, guckst du mal.
Und jeder kommt einfach rein, ob männlich, ob weiblich, egal welchen Alter.
Ne?
Jeder Arzt, jeder Assistent, so, ne? Bitte da hinlegen.
Genau, noch jemand spricht. Ich darf jemand gucken, vielleicht auf dem Flur hier.
Ja, ja.
Die
sind ja echt völlig schmerzfrei alle, ne? Also,
total.
Ja, müssen die ja auch sein. Ja. Aber nee, also Mammographie gab es dann für mich leider nicht, weil man auch noch gar nichts erkennen könnte, so kurz nach der Bestrahlung. Wäre natürlich schön gewesen, hätte ich das vorher gewusst. Aber die Ärztin hat dann nochmal Ultraschall gemacht und hat halt auch nochmal gesagt, dass sie wirklich, also dass das eine Flüssigkeitsansammlung ist, eine Verhärtung und eine Flüssigkeitsansammlung, die eben normal ist nach OP und Bestrahlung oder normal sein kann, muss halt nicht sein, kann sein, hängt halt eben auch von deinem eigenen Gewebe ab. Ne? Ja. Also man hat ja festeres Gewebe, manche haben weicheres Gewebe. Ich habe halt sehr, sehr festes, dichtes Gewebe und dadurch ist das Narbengewebe auch sehr verhärtet bei mir. Ja. Und die Flüssigkeit, da muss ich halt selber, wie gesagt, also Narbenmassage oder selber massieren, damit das immer wieder abtransportiert wird. Und genau, die nächste Kontrolle habe ich jetzt im Januar. Bei der Gyn auf Nachfrage. Eigentlich nur alle 3 Monate, aber sie sagte jetzt auch, sie würde mich dann gerne nochmal sehen zu meiner Beruhigung.
Ja,
und sie hat mir nochmal empfohlen, doch auch nochmal psycho-onkologische oder psychologische Beratung anzunehmen.
Kann ich nur jedem empfehlen.
Habe ich auch ambulant noch 2-mal, 3-mal gemacht, weil ich mit der Umstellung auf die Antihormone, muss ich ehrlich sagen, das ist bei mir hormonell bedingt extrem. Das hat so reingeschlagen, das war so schlimm bei mir. Also mir ging es damit richtig, richtig schlecht. Ich hatte so richtig emotionale Gefühlsausbrüche, Wutausbrüche, alles. Ja. Also ich habe mich selber nicht wiedererkannt. Das war eine Achterbahn der Gefühle. Mhm. Und es war alles nochmal so 15 Mal mehr on the top. Ne? Also nochmal viel, viel schlimmer. Und ich bin eh schon ein sehr emotionaler Mensch. Ne? Und dann nochmal viel, viel schlimmer. Und dann auch noch Schlafstörungen und alles. Und genau, dann bin ich halt zu ihr gegangen und hatte da schon 2-mal ambulant. Also das war die Psycho-Onkologin aus dem Krankenhaus, aber die ist eigentlich... hat die ambulant auch eine Praxis als Therapeutin und deswegen kann ich da jetzt auch ambulant zu ihr und muss dann auch nicht mehr ins Krankenhaus oder so.
Richtig gut, auf jeden Fall.
Ja,
von der Community kamen nochmal richtig tolle Sachen für dich hier nochmal. Einen lieben Gruß an Elisa. Ach ja, und auch an uns 2.
Danke, danke für nichts.
Ist aber nett, dass ihr die beiden
berücksichtigen.
Liebe Grüße auch an dich nicht. Nein, natürlich auch
nicht. Ja, schön, dass Elisa mal
kommt. Ja, genau.
Ist auch unser Gast heute.
Und so Visagen sieht man ja ausständig.
Zu doll, zu viel schon.
Kann das schon verstehen, genau.
Und da wurde nochmal gesagt, von wegen, wie wertvoll und wichtig unsere ganzen Tipps sind. Da habe ich mich so gefreut über die. Ist das nicht toll? Wirklich mal, dass Leute wirklich das auch sehen und merken und wirklich halt auch diesen Mehrwert irgendwie auch erkennen. So von diesem Austauschen, von diesem ehrlichen Austauschen. Ja. Deshalb freue ich mich so sehr, dass du heute uns Gast warst. Das geht jetzt am Ende zu. Weil es einfach was ganz Besonderes ist, wirklich Krebs eine Stimme zu geben, aber auch ein Gesicht. Ne? Das ist ganz wichtig. Und dass wirklich auch junge Gesichter einfach mal zum Vorschein kommen. Weil wenn man nämlich diesen ganzen Flyern traut auf den bei den Frauenärzten oder Frauenarzt, dann ist es halt einfach so, ich glaube, ich kann keine Ü80 Menschen mehr da sehen, so ungefähr. Und auch dieser Spruch, du bist zu jung für Krebs, kann ich auch nicht mehr hören an dieser Stelle, weil dann würden wir 3 hier nicht sitzen und unseren Podcast führen.
Ja. Und es ist doch so selten, ne?
Ja.
So, genau, es ist so selten, sie sind doch noch so jung. Also, nein, es ist einfach, ne, gefühlt ist es einfach nicht mehr selten.
Das
und
genau.
Wir sind halt der lebendige Beweis und es ist halt, wir müssen das aus der Tabuzone rausholen. Ja. Und
ich hätte noch eine letzte Frage tatsächlich, bevor wir dann wirklich zum Ende kommen.
Also reden wir
immer. Und zwar nämlich auch ein Thema, was mich aktuell so ein bisschen beschäftigt. Da würde mich mal eure Gedanken zu interessieren. Wenn ihr jetzt nach der Krebsdiagnose, und ne, wir sind ja jetzt wieder gesund und so.
Krebsfrei.
Hättet ihr oder habt ihr Bedenken, wenn ihr nochmal schwanger werden würdet? Also vielleicht, genau, so als Hintergrund, ich habe ja noch keine Kinder und ich bin da tatsächlich gerade sehr so am Struggeln, auch mit mir selber. Ob ich das, wie formuliert man es am besten, ob ich das verantworten könnte, ein Kind zu bekommen, mit dem Gedanken, dass man ja nochmal erkranken könnte. Also ich finde, man macht sich jetzt über Sachen Gedanken, über die man sich vorher einfach keine Gedanken gemacht hat. Obwohl auch da es ja schon immer eine Chance gab, dass man vielleicht versterben könnte, auch wenn man ein Kind in die Welt gesetzt hat. Woran auch immer. Aber jetzt ist das Ganze natürlich akuter. Und da habe ich für mich noch keine Antwort drauf tatsächlich. Und deswegen fände ich das schön, mal von euch zu hören.
Ja, der Gedanke ging mir dann halt auch als nächstes direkt durch den Kopf. Ich muss sagen, ich habe angefangen... Also so um den ersten Geburtstag meines Sohnes jetzt kam das herum, dass ich halt plötzlich angefangen habe, so ein ganz starkes Traurigkeitsgefühl in mir zu haben, weil ich halt das Gefühl hatte, mir wird gerade eine Chance genommen, mir wird etwas weggenommen, auf die Chance auf eine größere Familie, als nur ein Kind als Einzelkind aufwachsen zu sehen. Ich bin selber Einzelkind, ich habe mir immer Geschwister gewünscht. Und genau, ich habe mich innerlich angefangen, davon so ein bisschen zu verabschieden, auch wenn es diese Möglichkeit halt gäbe, schon noch für mich, weil ich erstmal akut jetzt gerade, ist das so... meine Aufgabe ist, mein Job einfach ist, für meinen Sohn da zu sein, aber ich bin ja in einer anderen Situation als du, aber irgendwie, ich muss ja jetzt für ihn da sein und wie du schon sagst, wenn man dann ein Kind hat, hat man ja noch mehr Verantwortung, auch irgendwie zu leben und zu überleben, weil man es nicht mehr nur für sich selber tut, sondern eben auch für dieses Kind.
Richtig.
Und will ich das Risiko nochmal eingehen, will ich das meinem Mann aber auch vor allem antun, meinem Partner, finde ich. Das hat er mir auch sehr klar und deutlich dann gesagt, als ich davon anfing. Also Kinder betrifft ja auch immer zwei Seiten und ich habe versucht, mit ihm darüber zu sprechen. Und er wollte von dem Thema erstmal gar nichts wissen, aber bei mir kam der Wunsch halt so stark auf nach einem Jahr jetzt. Ne? Ja. Also nach einem weiteren Kind. Das war hormonell bedingt oder wie auch immer. Das ist dann einfach so, jetzt ist das erste Jahr vorbei und jetzt fangen die ersten schon wieder an mit weiteren Kindern und Geschwisterchen und ich weiß nicht was. Und ja, dann kommen die nächsten Fragen oder ja, bei dir wahrscheinlich auch irgendwie immer häufiger jetzt in dem Alter so die Fragen, ne? Wollt ihr keine Kinder oder was?
Ja,
ne?
Wobei das eh schwieriges Thema, da können wir auch noch mal
eine andere Folge machen. Genau, da können wir mal eine eigene Folge machen, das ist ganz schrecklich.
Ja, diese Übergriffigkeit der Leute.
Ja, genau. Einfach, ne? Aber ganz ehrlich, Leute, ey, ich habe gerade den Krebs besiegt und ich spanne mir da die Hormone rein und die Medikamente und tue alles dafür, um wieder gesund zu werden.
Genau.
Und dann fragst du mich, ob ich jetzt gerade aktuell ein weiteres Kind haben will und dann wollte ich mir da weiter die Hormone reinballern und oder selbst wenn man die sich nicht künstlich zuführen muss, macht der Körper ja was. Er stellt ja auf Östrogen- und Progesteronproduktion einfach um und hat das nochmal erhöht und auch wenn die Ärzte einem 100-mal sagen, dass es da keine Studien drüber gibt und dass es da keinen nachgewiesenen Zusammenhang gibt zwischen den schwangerschaftsbedingten Hormonen und der Entstehung von Brustkrebs, zweifle ich mittlerweile so stark daran, weil ich einfach so viele Frauen kennengelernt habe, bei denen das irgendwie entweder schon während der Kinderwunschzeit oder kurz nach der Kinderwunschzeit, in der Schwangerschaft, kurz nach der Schwangerschaft, als bei jungen Müttern einfach so passiert ist. Und wir haben ja nun mal einfach alle drei, haben wir ein sehr hohes oder doch ein recht hohes Risiko, nochmal an einem Rezidiv zu erkranken. Ja. Und wir sind alle drei
ja auch noch sehr jung.
Ich bin durch. Genau, du hattest dein Schuh.
Ich hatte mein Schuh.
Du hast auf jeden Fall für den Rest deines Lebens jetzt Ruhe. Das ist ja mal klar.
Ich bin raus aus dem Club.
Genau, danke.
Ja, aber du ja auch so
ja,
gesehen.
Genau.
Ne?
Ja,
also du wärst auch schon raus. Also wenn, dann bin ich nur noch
eine Frage.
Ich schreie ja eh immer hier.
Ja, genau. Ne?
Also wenn es um Schicksalsschläge geht, bin ich ganz oben mit dabei.
Ja. Ich glaube einfach, ich bin ein unglaublicher Optimist. Wirklich, ich habe den Optimismus für 10 in mir.
Ja, das glaube ich wirklich. Mit einem richtig großen Löffel gemacht.
Ja, genau. Immer rein damit, wirklich. Ja, ne? Und wirklich ist halt, ich glaube einfach, wenn man bereit ist für Kinder und egal was vorher geschehen ist, dieser Drang, ein Kind zu bekommen, wird alles überwinden. Wirklich mal so. Ne? Und ich glaube einfach, wenn die Frau dazu bereit ist, wirklich halt Auf einmal sieht man Kinder, auf einmal nimmt man Kinder wahr, auf einmal ist das Kinderthema da sozusagen.
Und sie nerven nicht, sondern man
ja, genau. Ja, genau. Ja, genau.
Ja,
geboren.
Das ist fein. Ja, ja. Aber das nervt ja richtig.
Aus vollem Herzen ist dieser Wunsch halt einmal, aus vollem Herzen.
Dann
ist es das. Und dann sollte man Kinder machen. Und egal, was vorher war. Und wir wissen doch alle nicht, vielleicht sind wir alle durch. Für unser Leben lang kriegen wir nichts mehr. Noch nicht mal einen Schnupfen mehr. Wir wissen es doch einfach nicht mehr. Und deshalb bin ich auch absolut kein Fan von Statistiken. Man weiß doch nicht, auf welche Seite man stehen wird. Ne? Und deshalb sage ich einfach so, nein, tu das, was dein Herz dir sagt, was dir gut tut und was dir erfüllt.
Und leb im Jetzt und denk nicht an morgen. Also das habe ich so sehr verinnerlicht jetzt nochmal durch die Erkrankung. Einfach nicht an die Zukunft zu denken, an die ferne Zukunft, die ja noch gar nicht da ist. Weil andere Menschen jetzt manchmal um die Ecke kommen in unserem Alter und sagen, sie wollen kein Kind mehr in die Welt setzen wegen der wirtschaftlichen Situation, wegen der Klimakatastrophe, Klimakrise. Also ne, so Gründe, globale Gründe dann auch, wo ich mir denke, ja, aber das betrifft ja dich, wenn der Wunsch in dir drin ist und wenn du im Hier und im Jetzt irgendwie das Gefühl hast,
außerdem musst du einfach nur gute Kinder machen. Gute Menschen machen gute Kinder und die werden alle
und die auch.
Mein purer Optimismus, die Kinder werden alles regeln, Leute.
Sehr gut. Ja, cool. Das ist doch ein schöner Abschluss.
Ja, würde ich auch sagen. Genau. Na, ein schöner Abschluss. Oder? Genau. Macht alle Kinder. Genau. Gute Kinder. Nein, ich möchte euch sagen, also ich bedanke mich wirklich sehr für unsere erste
aber jetzt alles gut.
Nee, also wirklich mal, es war so eine schöne Geschichte und auch, dass du uns zwei und auch euch daran teilhaben lasst. Also das ist wirklich was ganz Besonderes.
Danke
was
für dein ganz Vertrauen.
Besonderes. Wirklich. Also, ja.
Kann ich nur so zurückgeben.
Vielen herzlichen
ganz
Dank.
Viel Herz hier. Oh. Ganz viel Herz hier an euch. Oh.
Genau. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken.
Und schön mit Öl.
Und ciao, Kakao.
Tschüss.
So, das war unsere zweite Folge von Konfetti und Krebs. Wir hoffen, es hat dir gefallen heute. Und wir würden uns unheimlich freuen, wenn du uns einen Kommentar da lässt bei YouTube oder auch bei Instagram, wie dir die Folge gefallen hat, was du für dich mitnehmen konntest, und du darfst natürlich auch noch super gern deine Fragen stellen, die du vielleicht noch zum Thema Kinderwunsch und Krebs oder Familienleben, Leben mit Kindern und Krebs hast. Wir beantworten dir die auch unheimlich gerne, und wenn wir da feststellen, dass da das ein oder andere Thema noch aufkommt, was sicherlich auch heute zu kurz gekommen sein könnte, dann nehmen wir da natürlich auch gerne nochmal eine neue Folge auf. Also lass uns auch gerne wissen, was noch deine Wünsche sind für Folgen, die wir gerne mal machen sollen. Und ansonsten freuen wir uns auch sehr über neue Abonnenten bei YouTube, bei Spotify, Apple Podcast und oder Instagram oder auch alles zusammen. Und wir wünschen dir unheimlich schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes neues Jahr. Und wir schicken dir einen dicken Drücker. Mhm.